Der Wind pfeift über einen Hügel im Westjordanland. Balkon Israels wird dieser Platz auch genannt. Man sieht die Küstenebene, die Hochhäuser von Tel Aviv, dahinter das Mittelmeer. Man kann Ashdod im Süden sehen und bei gutem Ausblick sogar Haifa im Norden. Wegen der Aussicht habe der verstorbene Ministerpräsident Ariel Sharon gerne Gäste hierher gebracht, erzählt Amit Barak. Völkerrechtlich gesehen liegt der Aussichtspunkt nicht in Israel, sondern auf besetztem Gebiet. Amit sieht das anders. Er spricht über den historischen Anspruch des jüdischen Volkes auf das Westjordanland, das er nur Judäa und Samaria nennt. Historisch gesehen hat hier alles angefangen, hier, nicht in Tel Aviv, nicht an der Küste. Hier in Judäa und Samaria, und es sollte komplett zu Israel gehören, daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben jedes Anrecht darauf. Amit Barak arbeitet für eine der israelischen Regionalverwaltungen im Westjordanland. Er lebt im Gush Etzion, einem Block aus verschiedenen Siedlungen südlich von Bethlehem. Auch dort wird gerade viel gebaut, genau wie in einer Siedlung, die vom Aussichtspunkt aus gut zu sehen ist. Dort stehen Baukräne. Ich frage Amit, wer seiner Meinung nach die nächste israelische Regierung bilden soll. Ich hoffe Netanyahu, sagt er.
I think Netanyahu is going to win. I hope Netanyahu is going to win. That's my personal.
Welche Politik wünscht er sich von der nächsten Regierung? Amit zeigt in Richtung der Baukräne.
Like this. Build more.
So soll sie aussehen, mehr Neubauten. So sollte es sein. Ich wohne im Gush Etzion und wir haben natürliches Wachstum. Junge Leute, die in Judäa und Samaria geboren wurden, hier aufwuchsen und nun Familien gründen, können sich hier kein Haus leisten. Die Regierung Netanyahu hat für viele neue Wohnungen in den Siedlungen grünes Licht gegeben. Und falls er im Amt bestätigt wird, will Netanyahu die Siedlungen annektieren und zu israelischem Staatsgebiet erklären. Das gab der Regierungschef am Wochenende vor der Wahl bekannt. Es war nicht das erste Mal, dass das Thema Annexion in diesem israelischen Wahlkampf eine Rolle spielte. Blitzlichtgewitter im Weißen Haus. Donald Trump greift zum Stift und macht wahr, was er schon Tage vorher via Twitter angekündigt hatte. Das hätte schon vor Jahrzehnten passieren müssen, sagt der US-Präsident. Trump unterschreibt ein Dekret, mit dem die USA die Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anerkennen. Israel hatte den Gebirgszug 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert. Dass die USA diesen Schritt nun legitimieren, ändert nichts daran, dass die Vereinten Nationen den Golan weiter als besetzt betrachten und Syrien seinen Anspruch aufrechterhält. Trumps Unterschrift nützt aber dem Wahlkämpfer, der beim Unterzeichnen zuschaut. Benjamin Netanyahu nutzt die Gelegenheit, um seine guten Beziehungen zu Israels wichtigstem Verbündeten zu unterstreichen. Herr Präsident, über die Jahre hatte Israel viele gute Freunde im Oval Office, aber nie einen besseren als Sie. Erst erkannte Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt an und verlegte die US-Botschaft. Dann kündigte er das Nuklearabkommen mit dem Iran auf, gegen das Netanyahu jahrelang kämpfte. Und nun mitten im israelischen Wahlkampf die Golan-Entscheidung. Das alles stärkt Netanyahus Image als erfolgreicher Außenpolitiker. Seine diplomatischen Fähigkeiten gehören genauso zum Markenkern des Langzeitpremiers wie die Sicherheitspolitik, deren Bedeutung im Wahlkampf einmal mehr deutlich wurde. Rund zwei Wochen vor der Wahl heulen in Tel Aviv die Luftschutzsirenen. Vom Gazastreifen aus wurden zwei Raketen auf Israels zweitgrößte Stadt abgefeuert. Die Geschosse richten keinen Schaden an. Wenige Tage später trifft eine Rakete ein Wohnhaus nördlich von Tel Aviv. Es gibt Verletzte. Nach beiden Vorfällen reagiert Israel mit Luftangriffen gegen Ziele der palästinensischen Hamas in dem abgeriegelten Küstengebiet. Die Frage, wem sie zutrauen, ihre Sicherheit zu garantieren, ist für Israelis wahlentscheidend. Und Benjamin Netanyahu hat genau in diesem Politikfeld zum ersten Mal seit vielen Jahren einen gefährlichen Gegner. Der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz stieg erst spät offiziell in den Wahlkampf ein. Mit zwei anderen Ex-Generälen und dem liberalen Oppositionspolitiker Yair Lapid bildete Gantz die Wahlliste Blau-Weiß. Gantz will Regierungschef werden. Aus Sorge um Israel, sagt er. Der Kampf zwischen rechts und links reißt uns auseinander. Die Auseinandersetzungen zwischen streng religiösen und säkularen spalten uns. Die Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden besorgen uns und der gesellschaftliche Frieden ist gefährdet. Die Politik ist hässlich geworden und vergiftet. Ich kenne unsere aktuelle Führung, die nur mit sich selbst beschäftigt ist und sich für euch nicht interessiert. Der Politneuling Benny Gantz wirkte im Wahlkampf häufig hölzern und ungelenk. Was seine politischen Ziele angeht, blieb er vage. Politisch ist Gantz mit seiner Wahlliste eher dem konservativen Zentrum zuzuordnen. Auch wenn Benjamin Netanyahu den Herausforderer konsequent als links bezeichnet. Meine Brüder und Schwestern, die rechte Regierung ist in Gefahr. Lapid und Gantz führen momentan vor dem Likud. Und wenn sich daran nichts ändert, werden Lapid und Gantz den rechten Block zerbrechen und eine linke Regierung bilden. Und das ist gar nicht so unrealistisch. Benny Gantz ist nicht das einzige Problem von Netanyahu. Der Generalstaatsanwalt will ihn vor Gericht bringen. Wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Israels Regierungschef soll unter anderem illegale Absprachen mit Medienunternehmern getroffen und Luxusgeschenke angenommen haben. In Umfragen wenige Tage vor der Wahl lag die Wahlliste Blau-Weiß von Benny Gantz vorne. Doch gleichzeitig kam der aktuelle Regierungsblock aus konservativen, rechtsnationalen und streng religiösen Parteien bei den Demoskopen auf eine Parlamentsmehrheit. Dann könnte Benjamin Netanyahu allen Korruptionsvorwürfen zum Trotz wohl erneut eine Regierung bilden.